Die Wandheizung im Fachwerkhaus. Was eine Wandheizung eigentlich ist und warum sie auch für dein Fachwerkhaus eine gute Lösung sein kann, Antworten und Tipps in dieser Interviewfolge mit Gerd Meurer. Herzlich willkommen, mein Name ist Florian Schulz und ich bin Zimmermeister und Restaurator im Zimmererhandwerk und du bist hier im Fachwerk-Podcast. Schön, dass du da bist. Die Wandheizung ist nach meinem Empfinden die beste Lösung bei den allermeisten Fachwerksanierungen und bei uns zu Hause haben wir auch viele Meter davon verlegt. Zu Gast in dieser Folge ist Gerd Meurer. Gerd ist unter anderem Vorstandsmitglied im Dachverband Lehm e.V., Geschäftsführer der WEM GmbH Flächenheizung und Kühlung und Mitglied im Denkmalbeirat der Stadt Koblenz. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Fachwerk-Podcast, Gerd.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Florian. Ich kenne deinen Podcast schon länger und freue mich heute hier so ein paar Informationen zum Thema Wandheizung geben zu können.
Zuallererst würde ich dir gerne die grundsätzliche Frage stellen, was eigentlich überhaupt eine Wandheizung ist nach deiner Definition.
Eine Wandheizung ist eine Flächenheizung, ähnlich wie Bodenheizung, Wand- oder Deckenheizung. Dabei wird großflächig ein Rohr oder ein Register in der Wand verlegt und ich sag mal, wir erzeugen damit überwiegend Infrarot- oder Strahlungswärme.
Okay, und wo ist da der Unterschied zu einem klassischen Heizkörper, den wir so, ich sag mal, aus den meisten Häusern kennen?
Also der Unterschied zu einem Heizkörper ist erstmal optischer. Den Heizkörper erkennt man natürlich direkt, wenn man in den Raum reinkommt. Die Wandheizung ist unsichtbar und erzeugt im Gegensatz zu dem Heizkörper, der überwiegend die Luft umwälzt im Raum, Strahlungs- oder Infrarotwärme, was wir als viel behaglicher wahrnehmen.
Infrarot ist ja auch das Gleiche, was von der Sonne kommt an Wärme, ne? Und auch von einem Ofen, also von einem klassischen Feuerholzofen. Der Heizkörper macht ja Konvektionswärme, ne? Der erwärmt die Luft und wirbelt die um. Also das heißt, ich habe bei einer Flächenheizung wie der Wandheizung auch wahrscheinlich weniger Luftumwirbelung im Raum, ne? Wie ist das?
Also im Prinzip unterscheiden wir zwei Wärmeübertragungsarten. Das ist einmal die Konvektionswärme, kennt man klassisch von der Klimaanlage oder auch vom Heizkörper, der die Luft im Raum umwälzt. Oft ist es unten am Boden kalt, oben an der Decke warm. Und ich sag mal, auch ein Heizkörper erzeugt teilweise Strahlungs- oder Infrarotwärme. Das ist übrigens das Gleiche. Und eine Wandheizung erzeugt überwiegend Strahlungs- oder Infrarotwärme. Das heißt, wir haben bei der Wandheizung auch einen kleinen Konvektionswärmeanteil dazu.
Ich habe ja zu Anfang schon gesagt, dass ich die Wandheizung im Fachwerkhaus als eigentlich immer so die beste Lösung finde grundsätzlich. Wo sind da aus deiner Warte die Vorteile im Fachwerkhaus mit der Wandheizung?
Also wir sagen, es gibt da zwei positive Effekte. Erstmal fühlt sich total behaglich an. Ich kann jedem nur mal empfehlen, sich mal in so einen Raum zu begeben. Man spürt das. Das ist für den Bewohner behaglich. Dann zeichnet sich das durch sehr günstige Energiekosten aus, weil ich eine Niedertemperaturheizung habe. Und dann wissen wir heute auch sehr viel darüber, dass das Bauwerk dadurch abgesichert wird, weil ich auf allen raumumschließenden Flächen relativ hohe Oberflächentemperaturen erzeuge, so um die 20 Grad. Die Luft wird dabei nicht so erwärmt und das sorgt immer für eine sehr gute Rücktrocknung auf allen Konstruktionen. Gerade Fachwerkhaus habe ich Wärmebrücken, warme und kalte Flächen. Und wir wissen heute, dass die Wandheizung das Bauwerk auch sehr schön absichert.
Gibt es denn auch Häuser, Fachwerkhäuser oder andere Häuser, wo du eher davon abraten würdest, eine Wandheizung zu verwenden?
Also, ich wollte nochmal kurz zurückgreifen auf das, was du eben gesagt hast. Der Kachelofen, den man früher kannte, hatte den gleichen Effekt wie eine Wandheizung. Das heißt, der Kachelofen erzeugt überwiegend Strahlungswärme. Ich bin da natürlich als Inhaber einer Firma, die die Produkte vertreibt, nicht ganz wertfrei. Aber ich sag mal, die Wandheizung oder ein Gebäude mit Strahlungswärme zu erzeugen oder zu beheizen, da gibt es einfach total viel Gründe, die dafür sprechen. Und wenig, was dagegen spricht, auch gerade mit der neuen Wärmetechnik, Wärmepumpen, Niedertemperaturtechnik. Man muss halt schauen, wo passt es rein, auf Boden, Wand, gegebenenfalls auch auf die Decke. Da muss man sich einfach mal ein bisschen rantasten.
Was ich schon oft, also glaube am meisten gehört habe von Fachwerkhausbewohnerinnen und Bewohnern, dass die Sorge da ist, dass ja dann nichts mehr in die Wand genagelt, gehangen, aufgehangen werden kann oder auch größere Möbelstücke nicht mehr vor die Wandheizungswände gestellt werden können. Welche Antworten hast du auf solche Bedenken?
Also ich empfehle grundsätzlich die Wandheizung auf der innen gedämmten Außenwand oder auf der gedämmten Außenwand aufzubringen. Wir sagen, es macht auch Sinn, eine gewisse Wärmedämmung in diesem Bauteil herzustellen. Oft passiert das gerade im Fachwerkhausbereich durch eine leichte Innendämmung. Und oft reicht diese Fläche auch, um die Behaglichkeit im Raum zu erstellen. Und das sind in der Regel auch nicht die Flächen, wo man große Möbel hinstellt. Wir sagen schon, vor die Wandheizung ein großes Möbelstück zu stellen, beißt sich ein bisschen, beziehungsweise erzeuge ich dann, wie wir das vom Heizkörper kennen, eher Konvektionswärme dahinter. Das ist ein bisschen ungewollt, es funktioniert trotzdem. Wir haben Büronutzung gemacht, die wurden geändert. Die Leute sagen, es ist nicht mehr so behaglich wie vorher. Ich würde grundsätzlich immer empfehlen, im Fachwerkhaus an der Außenwand keine großen Möbel hinzustellen oder wenn mit einem leichten Abstand davor zu stellen. Aber ich sag mal, die Häuser sind oft klein, Nutzungskonzept muss ja irgendwie integriert werden, man muss schauen. Aber man achtet wirklich darauf, diese Wände zum Beispiel auch nicht zu verfließen, große Möbel davor zu stellen. Und von daher passt das eigentlich ganz gut mit den Wandheizungsgeschichten.
Und die Gefahr, jetzt eine Leitung zu treffen, also oder diese Angst, die ich, wie gesagt, schon öfters erlebt habe, ja, dann kann ich ja keinen Dübel mehr an die Wand setzen und nichts mehr aufhängen. Was ist da dein Tipp?
Also mein Tipp ist erstmal der, nach der Installation vor dem Verputzen die Wandheizung zu fotografieren, sich vielleicht nochmal einen Zollstock dazu zu legen. Und wir haben heute mehrere Möglichkeiten, das Rohr zu orten. Wir verwenden ein Metallverbundrohr, das kann man mit einem Elektrokabelsuchgerät lokalisieren. Das piept dann schön, wenn man übers Rohr fährt. Ganz früher, als wir angefangen haben mit den Wandheizungen, haben wir, wenn die Wandheizung ausgeschaltet war, kurz nach dem Einschalten destilliertes Wasser auf die Wand gesprüht. Der Bereich über dem Rohr wird etwas wärmer. Da trocknet das Wasser schnell auf. Man kriegt das. Heute gibt es Infrarotkameras, hochwertige oder ganz einfache, die man sich aufs Handy setzen kann. Also wer eine Wandheizung hat, lokalisiert die in der Regel. Es wird manchmal etwas schwieriger im vermieteten Bereich. Da müsste man das in den Mietvertrag reinschreiben. Aber die Leute fühlen das ganz gut. Und wir haben in der Regel einen Abstand von 10 bis 15 Zentimeter im Rohr. Da kann man auch noch eine Steckdose im Rohbau integrieren. Man lokalisiert die einfach und da bieten wir mehrere Möglichkeiten an.
Du hast ja gerade eben das Material angesprochen, also das ein, ich meine jetzt gesagt Metallverbundrohr. Ich dachte immer, das ist ein Aluverbundrohr. Oder kannst du vielleicht noch mal kurz was sagen zu dem Rohr, was da verlegt wird, was da drin verarbeitet ist?
Also Aluverbundrohr, Metallverbundrohr ist die gleiche Bezeichnung. Das ist ein Dreischichtrohr oder Fünfschichtrohr, wenn man die Klebeschichten mitzählt. Das ist das Rohr, was heute überwiegend im Sanitärbereich verwendet wird, wo die Verarbeiter da sind, was mittels Presstechnik verbunden wird. Wir geben da auch auf 10 Jahre und 10 Bar Vollgarantie. Also seitdem wir das machen, sind wir da auch absolut reklamationsfrei. Es ist ein sehr dichtes, sehr robustes Rohr. Und ganz kurz nochmal, die Aluminiumseele, die in dem Rohr ist, macht das Rohr sauerstoffdicht. Das hat so technische Eigenschaften, was ich bei einem Kunststoffrohr beispielsweise nicht habe, bei einem reinen Kunststoffrohr. Da diffundiert Sauerstoff durch das Rohr in die Anlage. Und dann muss man eine Systemtrennung umsetzen. Das ist bei einem Metallverbundrohr nicht notwendig.
Wenn ich mir jetzt so ein, ich sag mal, normales kleines Fachwerkhäuschen vorstelle von vielleicht 100 Quadratmeter Wohnfläche, wie viel Rohr gehen denn da so drauf in so einem Haus? Also wie viel Meter?
Also das hängt immer ein bisschen von der Wärmedämmung des Gebäudes ab. Mache ich viel, mache ich wenig. Im Fachwerkhaus ist es zum Beispiel sehr typisch, eine 4 oder 6 Zentimeter Innendämmung einzubauen. Da sagen wir auch, viel hilft nicht viel. Die ersten Zentimeter sind die wichtigsten. Und dann habe ich, um das mal kurz technisch darzulegen, ungefähr einen raumweisen Wärmebedarf von 60 Watt im Quadratmeter. Das hängt dann nochmal ein bisschen ab. Ist der Boden gedämmt oder habe ich viel Außenwandfläche, so als Durchschnittswert? Und mit einer Wandheizung erzeugt man so zwischen 100 und 200 Watt im Quadratmeter, je nachdem, wie die Vorlauftemperaturen sind. Und dann sage ich den Leuten so als groben Richtwert so 40% der Grundfläche auf die Wand. eines Raumes, wenn ich das Rohr in einem 10er oder 15er Verlegeabstand. Das heißt zum Beispiel, für einen 20 Quadratmeter Raum wären das 8 Quadratmeter Wandheizungsfläche. Und die lässt sich oft auf einer Wand unterbringen. Die muss ich dann nicht mehr so dick verputzen. Das hat auch was mit Folgekosten zu tun. Und oft ist es die Außenwand.
Okay, und das sind dann ja schon schnell 200, 300, 400 Meter Rohr, oder? Glaube ich, die in so einem Haus verlegt werden. Oder? So eine Rolle hat, glaube ich, 200 Meter, ne? So diese kleinere Rolle, die hat man schnell verbraucht in so einem Häuschen.
Genau, wie ich eben mal gesagt habe, zum Beispiel 20 Quadratmeter, 8 Quadratmeter Wandheizung wären ungefähr 80 Meter Rohr. Wenn wir das mal hochrechnen, zum Beispiel auf ein durchschnittliches Haus mit 120 Quadratmeter, dann rechnen wir mal 80 mal 6, das sind dann knapp 500 Meter Rohr. Da kommen noch die Anbindeleitungen zu den Verteilern dazu. Das sind schon so ein paar Meter Rohr. Und das gibt's auf verschiedenen Rollengrößen, 50 oder 200 Meter. Dann hat man so eine Abrollhaspel, auf der man das aufsetzt und dann kann man das schön auf die Wand legen. Das ist eigentlich eine Sache, die auch wirklich gut für die Integration von Eigenleistung geeignet ist.
Ja, wir haben das bei uns zu Hause auch selber gemacht, ohne jetzt irgendwelche heizungsbauerischen Vorkenntnisse zu haben. Und ich fand auch, dass das eigentlich ziemlich easy ging. Klar, die Verteilerstelle, die hat der Heizungsbauer gemacht. Das ist nochmal eine andere Nummer, aber jetzt von da aus ab konnten wir das auch super mit unserem handwerklichen Grundverständnis, was wir haben, echt super selber ausführen. Und das rate ich auch immer wieder den verschiedensten Menschen in den Fachwerkhäusern und dir jetzt, wo du zuhörst, auf jeden Fall grundsätzlich auch. Ist die Wandheizung mit allen Wärmeerzeugern kompatibel? Also ich sage jetzt mal Gasheizung, Wärmepumpe etc., was es so gibt?
Dazu ein ganz klares Ja. Wir stellen im Prinzip die Vorlauftemperaturen etwas in Abhängigkeit der Wärmeerzeugung an. Wenn die Leute mit Holz, Gas oder Öl heizen, dann spricht überhaupt nichts dagegen, damit max 45 oder 50 Grad Vorlauftemperatur reinzugehen. Und bei der Wärmepumpentechnik reduzieren wir ein bisschen die Vorlauftemperaturen, weil die Wärmepumpe dann wirtschaftlich arbeitet. Also ja, die Wandheizung ist mit jeder Wärmeerzeugung kombinierbar. Wir brauchen einfach nur warmes Wasser.
Wenn ich jetzt nur einen Teil meines Hauses angehe und in dem Teil, den ich lasse, Heizkörper habe oder andere Arten von Wärmestrahlern, die eine höhere Temperatur brauchen und dann ein Teil des Hauses angehe und da Wandheizung einbauen möchte, dann habe ich ja so ein Verlangen nach verschiedenen Vorlauftemperaturen. Geht das auch irgendwie zusammen oder ist das eher dann blöd zu machen?
Wir haben öfters die Situation, dass die Leute zum Beispiel ein Dachgeschoss oder einen Anbau ausbauen wollen. Den würde man auf Niedertemperaturtechnik mit der Wandheizung auslegen. Dafür bieten wir Regel- oder Mischventile an. Und dann kann man sich überlegen, hat man immer noch Möglichkeit, perspektivisch das ganze Haus runter zu regeln, muss das aber nicht machen. Aber das sind oft so Prozesse, die wir schrittweise begleiten, dass die Leute einen Teilbereich ausrüsten und dann würde man nach und nach hingehen, den anderen Teil ausrüsten oder auch nicht. Das kann man sich aussuchen.
Okay, also das heißt, es braucht nochmal ein technisches Feature, was da was reguliert, aber es ist jetzt nicht mega der Aufwand und ist auf jeden Fall machbar und wird auch gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
Genau. Also ich sag mal, die Namen, die dazu gehören, wenn man eine Einzelraumregelung runtergibt, gibt es sogenannte Rücklauftemperaturbegrenzungsventile. Das ist ein Standard. Wenn man ein Geschoss oder mehrere Räume ausrüstet, gibt es so eine Regelstation, die mischt das erkaltete Wasser aus dem Rücklauf wieder in den Vorlauf rein. Und dann haben wir die Möglichkeit, später nochmal zum Beispiel das ganze Gebäude auf Niedertemperaturtechnik auszulegen.
Ein interessanter Aspekt der Wandheizung ist ja auch, dass er zur Kühlung benutzt werden kann im Sommer. Da habe ich mich ehrlich gesagt noch nie so mit beschäftigt. Aber also, wie funktioniert das?
Also bei der Wandheizung, gerade in Kombination mit Lehmbaustoffen, kann warmes oder kaltes Wasser in das Rohr reingeleitet werden. Ich sage jetzt nicht eiskalt, weil es dann zum Kondensatausfall kommt. Wenn wir das ungeregelt machen, sagen wir, begrenzen wir die Vorlauftemperaturen auf 16 Grad. Und das kann entweder technisch mit einer Wärmepumpe erzeugt werden. Die Wärmepumpe, das ist im Prinzip eine Kompressortechnik. Und wenn der Kreis andersrum läuft, wird keine Wärme erzeugt, sondern Kühle erzeugt. Wir haben auch Leute, die machen das mit einem Erdkollektor, mit einem Brunnen oder mit einer Bohrung. Gerade die größeren Projekte, wo es wirklich um viel Geld geht und wo die Energiekosten natürlich eine ganz andere Rolle spielen, haben wir sehr viele Projekte, die mit einer Bohrung ausgerüstet werden. Und dann muss ich das Wasser in der Temperatur noch etwas anheben und kann dann praktisch zum Nulltarif kühlen. Und das ist bei den großen Projekten, die sonst mit einer Klimaanlage runtergekühlt werden, durchaus eine wirtschaftliche Geschichte.
Also es braucht quasi nur sehr wenig Energie, um das Wasser auf die Temperatur zu bringen, die ich brauche, so wie ich mir es jetzt vorstelle, und dann noch ein bisschen Energie für die Pumpe, die ja auch minimal ist an Energieverbrauch. Und so kann ich dann im Sommer oder im Hochsommer an den heißen Tagen mir das Haus runterkühlen, oder? So habe ich es richtig verstanden?
Das ist absolut richtig. Und ich sag mal, versus der klassischen Technik der Klimaanlage, wo kalte Luft eingeblasen wird, was viele Leute als unangenehm empfunden. Ich habe Strahlungskühlung und wir sprechen von Ankühlen. Keiner braucht das im Hochsommer, Räume mit 18 oder 20 Grad Raumtemperatur zu erzeugen. Und geboomt ist es tatsächlich jetzt nochmal über diese Wärmepumpentechnik, wo es technisch sehr einfach in der Umsetzung ist. Heizen und kühlen geht da gut in beide Richtungen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade ein Fachwerkhaus gekauft zu haben und so am Anfang der ganzen Planung stehe, von der Restaurierung und Sanierung von dem Objekt, ist es wahrscheinlich sinnvoll, auch die Heizung natürlich von Anfang an irgendwo mitzudenken. Welche Aspekte spielen da eine Rolle, früh mitzudenken, bezogen jetzt auf die Wandheizung? Was sollten die Menschen damit beachten?
Also wir empfehlen den Leuten, die sich für sowas interessieren, auch ein Haus, irgendwie ein altes Haus, letztendlich beheizen zu wollen. Und wie du gesagt hast, stellt man sich der Frage in der Regel relativ früh im Rohbau, das wirklich mal ausrechnen oder abschätzen zu lassen von Leuten, die sich mit sowas auskennen. Das Wort, was dahinter steckt, ist diese raumweise Heizlastberechnung oder Abschätzung. Mit dieser raumweisen Heizlast bin ich auch in der Lage, meine Wärmeerzeugung zu dimensionieren, wenn ich dann eine neue brauche. Und das ist heute gerade bei Wärmepumpentechnik total wichtig, dass das Ding nicht überdimensioniert wird. Wir wissen heute, die Heizung läuft dann effizient, wenn diese groß wie nötig ist und nicht so groß wie möglich. Darauf sollte dann auch die Wandheizung abgestimmt werden und dann hat man wirklich ein System, was sehr effizient läuft. Und ich möchte kurz nochmal dranhängen, die Wärmepumpentechnik, die heute verfügbar ist und wer umsteigt, sollte das wirklich nochmal prüfen. Die schafft es doch wirklich, aus einem Teil Strom 4, 5, 6 Teile Wärme zu machen und ist in ihrer Effizienz einfach ungeschlagen. Also gerade wenn man die Vorlauftemperaturen da etwas begrenzt.
Also die Berechnung zu machen, wie viel Watt oder wie viel Rohr am Ende ja dann, wie viel Meter Rohr ich in der Wand pro Raum brauche, ist schon auch wichtig, ne, habe ich so verstanden. Ich habe das aber, also ich habe auch schon gegensätzliche Aussagen gehört von, ich sag mal, Kollegen aus dem Handwerk, die das verarbeiten, die mehr so die Devise hatten, okay, komm, so viel wie möglich Rohr reinbringen in das Haus. Warum ist das nicht so unbedingt die Empfehlung?
Also ich sage, irgendwo hat es ja auch was mit Kosten zu tun. Wenn ich so viel Rohr reinbringe wie möglich, belege ich alle 4 Wände, muss sie dicker verputzen. Es gehört auch nachher Pumpdrücke dazu, Pumpleistung. Jetzt kann man natürlich sagen, so eine Hocheffizienzpumpe braucht nicht so viel Strom. Da reden wir oft über 5 bis 10 Watt, aber die läuft dann 10, 12 Stunden. Und je mehr Rohr dranhängen, das ist das Thema Hydraulik, was hinten dran hängt, umso mehr Pumpendrücke muss ich aufwenden. Wir sagen gerade, in Kombination mit meinem Hochleistungslieblingsbaustoff Lehm haben wir eine sehr hohe Leistung am Quadratmeter und es spart Kosten und es führt auch zu einer effizienten Anlagetechnik, da so viel wie nötig reinzulegen. Da gibt es unterschiedliche geografische Zonen. Natürlich haben wir in der Zugspitze ein anderes Wärmebedürfnis als im Rheinland. Und das ist im Prinzip das, was der Hersteller, der das System anbietet, mal abschätzen oder ausrechnen sollte. Und ich bin Maschinenbauer irgendwann mal gewesen, Studierter, und sag halt die Systeme, und das wissen wir heute, es gehört da am Schluss auch ein hydraulischer Abgleich dazu, dann läuft das System äußerst energieeffizient und ich sag mal, darum geht es ja auch ein Stück weit.
Der Der klassische Fall ist ja, wie du eben auch schon erwähnt hast, den Baustoff Lehm zu verwenden, um die Rohre einzuputzen. Kalk ist ja auch so eine Alternative, also Kalkputz zu nehmen. Was spricht für dich für Lehm oder auch für den Kalkputz?
Ich ergänze kurz nochmal, Gips ist keine Alternative für uns, das Rohr einzuputzen. Schlechte Wärmeleitung, Gips hat auch einen sehr hohen Temperaturausdehnungskoeffizient. Ich sag mal, wir haben oft im historischen Bereich die Situation, dass wir Häuser haben, die manchmal temporär im Hochwasser stehen. Das ist gerade hier bei uns Rhein und Mosel kommt das häufig vor, da gehört der Lehm eindeutig nicht hin. Da empfehlen wir doch, leicht hydraulische Kalkputze zu nehmen. Grundsätzlich, wenn wir es können, empfehlen wir den Lehmputz, der in der Regel etwas schwerer ist als ein Kalkputz und mehr Leistung pro Quadratmeter erzeugt. Und da hängt dann wieder die Kette dran. Also so ein Standardvergleich ist, dass wir mit den Lehmputzen 20-25% weniger Fläche brauchen als mit dem Kalkputz. Und da hängt dann wieder Kosten, Verfügbarkeit, Wandflächen und so weiter dran. Ich persönlich bin auch großer Lehmfan, das wurde ja eben schon mal gesagt. Ich sage, mit dem Lehm haben wir ein tolles Raumklima, super Wärmeübertragung und Wärmespeicherung. Nicht umsonst wurde der Lehm auch traditionell im Ofenbau eingesetzt, im Kachelofenbau, weil das Material gerade in diesem Kontext sehr gut passt.
Ich würde mal kurz zu der Eigenleistung gern zurückkommen. Das ist ja auch immer wieder ein wichtiges Thema. Braucht es spezielles Werkzeug noch aus deiner Warte oder bis wohin geht der Schritt, der gut in Eigenleistung gemacht werden kann? Oder hast du da noch Tipps in die Richtung?
Also du hattest das eben schon gesagt, der Heizkreisverteiler ist so eine schöne Schnittstelle. Den kann man sich vom Heizungsbauer setzen lassen oder kann den selber setzen. Ab Heizkreisverteiler hin und zurück kann man eigentlich sehr schön in Eigenleistung arbeiten, gerade wenn man weiß, wie viel Wandheizungsfläche in den einzelnen Räumen zu verlegen ist. Das sollte man sich vorher ausrechnen lassen. Und der Heizkreisverteiler, wie gesagt, ist auch von der Gewährleistung der Schnittpunkt. Man drückt das System ab Heizkreisverteiler ab. Später wird der Heizkreisverteiler unbedingt vom Heizungsbauer anschließen lassen und nicht selber machen. Kann ich nur verwerben, weil da auch andere Gefahrpunkte dranhängen. Das System kann man auch abdrücken und ich sag mal, mit diesem Abdrücken und der Druckprüfung beginnt auch diese Garantiegeschichte. Ich weiß auch, dass alles dicht ist und alles funktioniert und da sind wir haben das seit 99, haben wir das begonnen mit diesem System, sind auch reklamationsfrei und das ist eine Kette, die eignet sich sehr gut für die Eigenleistung. Es gibt Montageanleitungen, es gibt manchmal die Überlegung, sich einen Handwerker zu holen, der das Werkzeug verleihweise zur Verfügung stellt und das ist eine Sache, die ist körperlich nicht so anstrengend. Also wir haben da super schöne Erfahrungen, super gutes Feedback von den Kunden, die es machen wollen. Es geht halt gut, es ist nicht so schwer und man muss dann nicht so viel Technikverstand haben, wie zum Beispiel bei den Zimmermannsarbeiten oder bei den großen Putzschalen wird das schon so ein bisschen schwieriger.
Gut, ich habe jetzt noch eine wiederkehrende Frage, die ich bisher allen Interviewgästen gestellt habe. Was verbindest du persönlich mit Fachwerkhäusern, mal ganz ab von Wandheizung?
Ja, ich kann nur sagen, ich habe damit meine berufliche Selbstständigkeit begonnen, beziehungsweise noch vorher. Mein erstes Fachwerkhaus habe ich 92, 93 saniert, damals noch für meinen Schwager, der Holzblasinstrumentenbaumeister war. Die haben da eine hohe Affinität, ja, und ich bin dann im wahrsten Sinne am Lehm und am Fachwerkhaus kleben geblieben. Nur heute haben wir die Konstellation, dass wir das moderne Fachwerkhaus, das Holzhaus, das Holzstrohballenhaus auch in diesen Sachen begleiten können. Ich sag mal, das ist die Transformation. Und ich verbinde mit dem Fachwerkhaus Ästhetik, Behaglichkeit und ich habe eigentlich das ganze Leben im Fachwerkhaus gewohnt, seitdem ich 28 bin. Und das ist schon wirklich eine schöne Sache.
Ja, schön, dass du da warst, Gerd. Ein Kontakt zu dir gibt es dann noch in den Shownotes. Und bestimmt sehen wir uns oder hören wir uns hier vielleicht auch nochmal wieder in der Zukunft.
Ja, schön. Vielen Dank. Ich darf vielleicht kurz nochmal für den Dachverband Lehm werben, wer sich dafür interessiert. Es gibt da auf der Seite dachverband-lehm sehr viele Informationen zur Verarbeitung. Wir sind ausschließlich mitgliedsfinanziert im Dachverband Lehm und nicht industriegesponsert. Mit allem, was dranhängt, könnt ihr euch schöne Referenzen angucken, auch mal ein Gebäude finden, wo man vielleicht mal rein kann. Und wie gesagt, Verbraucherinformationen, sehr viele Informationen zur weiteren Verarbeitung.
Das war das Gespräch mit Gerd Meurer hier im Fachwerk-Podcast. Ich denke, es war bestimmt für dich auch Interessantes dabei. Wir haben uns ja über verschiedene Aspekte der Wandheizung unterhalten. Ich danke dir fürs Zuhören. Empfehle den Fachwerk-Podcast gerne weiter an Menschen aus deinem Umfeld, die sich für Fachwerkhäuser interessieren, und gib ihm Sterne und Bewertungen auf deiner Podcast-Plattform.
Herzlichen Dank, dass du hier zugehört hast.